NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen. Diese Logo-Ausgabe hat als Schwerpunkt die Fußball-Europameisterschaft. Sind übergroße Sportlerherzen eine Gefahr für die Gesundheit? Wir verraten schon mal, wer höchstwahrscheinlich die Europameisterschaft gewinnt. Und im Interview der Sportsoziologe Professor Dietern Blecking, wie hat der Fußball unsere Gesellschaft verändert? Weitere Themen: Lungenerkrankungen interdisziplinär besser erkennen und heilen. Eine geheimnisvolle Wracksuche nach ägyptischen Altertümern in der Elbmündung. Und im Durchblicker geht es schließlich um Alternativen zur Behandlung mit Antibiotika. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Manche Menschen überwinden mühelos auf einer Holzplanke einen Abgrund von 20 Metern, andere bekommen sofort Panikzustände. Manche können sich sehr gut in einem Labyrinth orientieren, andere finden alleine niemals den Ausgang. Manche haben einen perfekten räumlichen Orientierungssinn, andere finden nur sehr schwer in einer fremden Stadt ihr Auto wieder. Woran liegt das? Woher kommen die unterschiedlichen Raumwahrnehmungen? Wie nimmt der Mensch überhaupt Räume wahr? Das wollen Forscher am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen herausfinden. Ralf Kaspari hat sie besucht und sich dabei einem Experiment zur Höhenangst unterzogen.
Neben mir stehen Frau Thaler und Herr Geuß. Frau Thaler promoviert gerade und Herr Geuß hat schon promoviert. Beide sind Psychologen hier am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik und werten diese Experimente, die hier gemacht werden, in diesem Raum aus. Frau Thaler hält einen schönen 3D-Helm in der Hand, den Sie mir gleich aufziehen.
Eine 3D-Brille, genau. Das ist eigentlich so ein Head-Mounted Display, nennt man das auch. Das ist einfach so eine virtuelle Realitätsdatenbrille, die Sie jetzt gleich aufbekommen. Genau. Und
dann. Ja, die sieht aus wie eine riesige Skibrille. Die hat vier Stäbe vorne drauf montiert mit vier Kugeln. Das dient einfach dazu, um räumliche Daten abzugleichen und zu empfangen, würde ich sagen.
Genau.
Und wenn Sie mir die Brille jetzt aufziehen, dann wird in dieser Brille eine 3D-Simulation auf meine Netzhaut projiziert.
Genau, dann sehen Sie einfach so eine virtuelle Realität und müssen dann einfach über so eine Planke laufen und sehen rechts und links einfach, damit, dass es relativ steil nach unten geht.
Oh je, das ideale Experiment. Ich habe nämlich Höhenangst.
Ja, gut, dann werden wir mal.
Sie sagen gut. Schauen. Sie ziehen mir das jetzt mal auf. Okay, also. Jetzt wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil ich meine Brille noch habe. Aha. Oh je, interessant. Also ich muss dazu sagen, ich stand eben bis vor kurzem noch in einem dunklen Raum, der aussieht wie ein riesiges Fernsehstudio. Da ist nichts drin außer einer Holzplanke. Gott, wie lang war die? 5 Meter, würde ich sagen. So, diese Holzplanke hat sich jetzt, sobald ich die Brille aufgezogen bekommen habe, in eine rote Planke verwandelt. Die führt von einem Haus zu einem anderen Hochhaus und dazwischen sind ungefähr 10 Meter Abgrund. Also ich stehe jetzt wirklich an einem, oh Gott, das sieht furchtbar aus, wenn ich da runter gucke. Was meinen Sie, wie tief geht das? 100 Meter tief? Ach du meine Güte, also es geht 100 Meter tief. Ich muss, wie gesagt, wie in so einem Buster Keaton-Stummfilm von einem Hochhaus zum anderen gehen und das auf einer roten Planke, die ist ungefähr, ich würde sagen, 40 Zentimeter breit. So. Soll ich jetzt losgehen?
Ja.
Halten Sie mich irgendwie? Boah, das ist brutal. Ich gehe jetzt Schrittchen für Schrittchen. Das ist wirklich, nee, ich kann das nicht.
Doch, komm.
Ja, das sagen Sie so einfach wahnsinnig. Man fällt ja nicht runter. Boah, ich kriege ehrlich gesagt Schweiß an den Händen, schon an den Handinnenflächen. Diese Simulation ist total echt, obwohl ich ja weiß, dass ich nur auf einer Planke gehe, die auf dem Boden liegt. Wie ist das möglich?
Also Sie gehen jetzt noch nicht mal auf der Planke.
Nein, ich stehe ja vor Angst. Sie halten mich zwar fest am linken Oberarm.
Wenn Sie eigentlich noch hochsteigen auf die wirkliche Planke, dann wird es noch ein bisschen realistischer. Weil dann.
Ich sehe ja, dass das eine 3D-Simulation ist und dass das alles irgendwie virtuell ist. Aber trotzdem, mein Körper reagiert, als wäre das echt. Lassen Sie sich mal zurückgehen. Wo ist denn das hier zu Ende? Wie weit geht das noch? Ich gehe jetzt zurück, Schrittchen für Schrittchen. Tippelschritte. Eigentlich eher was für alte Männer. Und jetzt? Hört das bald auf, diese Planke?
Sie können einfach stehen bleiben.
Ich kann stehen bleiben, mein lieber Mann. Das ist ja wirklich eindrucksvoll. Jetzt gucke ich nochmal runter. Mhm. Es geht echt 100 Meter runter. Ja. Und diese Planke.
Mal kurz stehen.
Ja.
Also wenn Sie jetzt, gehen Sie mal nochmal einen Schritt vor.
Einen Schritt vor? So.
Und jetzt können Sie, steigen Sie mal mit Ihrem linken Bein
mit dem
hoch auf die Planke. Sie können auch mal ganz kurz runterschauen, wie? Damit Sie das hier sehen.
Ach, da ist sie.
Ja, genau.
Ach so. Ja, da da müsste ich eigentlich drauf und noch nicht mal das schaffe ich. Ach, da beginnt die Planke. Nee, ich kann nicht weiter. Ziehen Sie mir mal kurz die Brille ab. Mhm. Die ist nämlich schon beschlagen innen. Frau Thaler, ich war der ideale Proband, weil die Gläser sind bei mir beschlagen und ich hatte Schweißausbruch an den Händen, das habe ich gemerkt, ich bin keinen Zentimeter vorwärts gekommen. Mhm. Das wäre doch gut für Sie, oder nicht?
Naja, also wir testen einfach ja unterschiedliche Teilnehmer, also manche haben mehr Angst, wie jetzt Sie zum Beispiel.
Ach, gibt es Leute, die noch mehr Angst haben?
Ja, also auf jeden Fall. Ja, im Extremfall müssen wir da einfach das Experiment auch abbrechen, weil sie das einfach nicht machen können, weil in den Experimenten, ja, meistens geht es schon einfach mindestens so eine halbe Stunde oder so und man muss Höhen einschätzen und wenn man da einfach nicht damit klarkommt, dann kann man das Experiment einfach nicht zu Ende machen.
Jetzt wäre es ja eigentlich so gewesen, beim richtigen Experiment, wir haben ja eigentlich jetzt dann nur gespielt für mich, für die Durchblicker, hätten Sie mir noch Sensoren verpasst, die den Hautwiderstand messen und messen, wie ich seelisch sozusagen darauf reagiere, indem ich schwitze zum Beispiel. Stimmt das? Und Sie würden das dann auswerten?
Ja, das könnten wir machen zum einen. Natürlich lassen wir auch einfach Distanzen einschätzen. Das heißt, wir können ja in den virtuellen Realitäten einfach verschiedene Höhen simulieren und dann fragen, wie hoch die eingeschätzt werden. Dann können wir das natürlich mit den Sensoren auch machen, ja, um da zu messen, wie sich die Angst dann auf die Wahrnehmung auswirkt. Genau.
Ich muss sagen, Sie haben mich jetzt bekehrt zum 3D-Brill. Liebhaber, weil ich hätte das nicht gedacht, dass es wirklich so realistisch ist. Viel Erfolg für Ihre Forschung noch, ne? Und vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Höhenangst und deren Auswirkungen, Ralf Kaspari berichtete. Willkommen zum Schwerpunkt der Sendung, die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Ob Radprofis, Triathleten oder Läufer, jährlich sterben Leistungssportler den sogenannten plötzlichen Herztod. Und auch Fußballer sind darunter, so wie zum Beispiel 2004 der ungarische Miklós Feher, der vor laufenden Kameras während eines Fußballspiels starb. Seit einigen Jahren warnen deshalb Mediziner, nicht nur Hochleistungssport, sondern jeglicher Ausdauersport könne ein Problem für das Herz sein. Jetzt haben Wissenschaftler eine neue Studie vorgelegt, die Entwarnung gibt. Einzelheiten dazu von Daniela Remus.
Winston Churchill ist mit seiner Aussage, er sei deshalb so alt geworden, weil er nie Sport treibe, No Sports, der wohl bekannteste Sportkritiker der Welt. Und viele No-Sports-Anhänger fühlten sich in ihrer Haltung bestärkt, weil belgische Wissenschaftler vor einigen Jahren davor gewarnt hatten, Sport führe zu einer krankhaften Vergrößerung des Herzens. Die Folge davon könnten Herzrhythmusstörungen und ein plötzlicher Herztod sein.
Es war dann die Frage, ob die rechte Herzkammer denn bei Ausdauersportlern krankhaft vergrößert ist im Vergleich dann zur linken Herzkammer. Man weiß, bei den Ausdauersportlern, wenn die normalen Sport treiben, keine Herzerkrankung haben, dann kommt es zu einer physiologischen, also zu einer gesunden Vergrößerung der Herzkammern. Aber es war nicht so ganz klar, wie das mit der rechten Herzkammer aussieht,
sagt der Sportmediziner Jürgen Schahak von der Universität Saarbrücken. Und deshalb hat er jetzt das Thema vergrößertes Sportlerherz erneut untersucht. Die linke Herzkammer treibt das Blut durch den Körper, die rechte Herzkammer pumpt das Blut in die Lunge, um es mit Sauerstoff zu versorgen.
Es ist eben so, dass die rechte Herzkammer muskelschwächer ist als die linke Herzkammer, weil der Kreislauf eben kleiner ist der rechten Herzkammer und weil ja nur die Lunge durchblutet wird. Und dort ist auch der Blutdruck eben geringer und deswegen ist die Herzkammer rechts schwächer als die Herzkammer links. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man sich lange belastet und die Herzkammer ist nicht so muskelkräftig, dass die vielleicht eher in die Knie geht als die linke Herzkammer, die ja mehr Muskelgewebe hat.
Das Herz vergrößert sich durch die sportliche Betätigung, so wie auch andere Muskeln durch Training kräftiger werden. Aber das ist nicht gleichbedeutend mit einer Überlastung des Herzens. Vor allem führt diese Vergrößerung nicht zwangsläufig dazu, dass dauerhaft ein muskuläres Ungleichgewicht zwischen den beiden Herzkammern entsteht, die das Herz massiv schädigt. Das haben Jürgen Schahak und seine Kollegen erstmals herausgefunden, indem sie ältere Ausdauersportler beobachtet haben, die bereits seit vielen Jahren aktiv sind.
Das waren sehr gut trainierte Ausdauersportler, die im Mittel schon seit fast 30 Jahren intensiv Ausdauersport betrieben haben, leistungsmäßig. Und dann hätten wir ja erwartet, okay, die müssten ja Veränderungen, krankhafte Veränderungen an der rechten Herzkammer haben, wenn die Hypothese stimmt. Und das konnten wir eben bei diesen Sportlern allerdings nicht finden. Insofern ist unsere Schlussfolgerung die, dass langjährig betriebener Ausdauersport auch im Wettkampfbereich mit hohen Trainingsumfängen nicht zwangsweise zu einer krankhaften Vergrößerung der rechten Herzkammer oder auch der linken Herzkammer führt.
2012 hatten dagegen belgische Wissenschaftler Sportler und ihre Herzen untersucht, und zwar direkt, nachdem diese an einem Ironman-Wettbewerb teilgenommen hatten. Die dramatische Vergrößerung der Herzen, die die Wissenschaftler dabei festgestellt hatten, kann nach den jetzigen Erkenntnissen also keine dauerhafte sein. Dennoch kommt es immer wieder zu spektakulären Todesfällen, gerade auch von jungen, scheinbar gesunden Fußballern, Triathleten oder Radprofis. Aber das liegt nicht an der sportlichen Anstrengung an sich, so die Erkenntnis der Wissenschaftler, sondern an der persönlichen Konstitution und Vorerkrankung der Sportler, betont Jürgen Schahak.
Das Sportherz ist eine physiologische Vergrößerung, hat keine krankhafte Bedeutung. Und bei den jüngeren Sportlern, die versterben, muss man eben Vorsorgeuntersuchungen machen. Da kann man das ein oder andere erkennen, nicht immer alles, das muss man auch klar sagen. Der plötzliche Herztod ist aber gar nicht sehr häufig im Sport.
Auch der Sportmediziner Patrick Diehl von der Sporthochschule in Köln betont, dass jeder Leistungssport eine Belastung für den Körper darstellt, mit vielfältigen Folgeerkrankungen, manchmal eben auch am Herzen.
Wenn wir über Leistungssport reden, dann muss man immer sagen, dass Leistungssport auf einem sehr hohen Niveau immer ungesund ist. Also keiner, der Leistungssport auf einem hohen Niveau betreibt, wird behaupten, dass das ein Gesundheitsaspekt wäre, dass er das macht. Es geht an die Grenzen, es geht an den Verschleiß. Wir kennen das alles von den Gelenken und von Bändern und Sehnen. Und da ist es für mich nicht verwunderlich, dass es unter Umständen auch den Herzmuskel treffen kann.
Angeborene und unerkannte Herzfehler oder Herzmuskelentzündungen sind in der Regel die Ursache für den plötzlichen Herztod von Sportlern. Abgesehen von Medikamentenmissbrauch oder Doping. Und das gilt für die Hochleistungssportler genauso wie für die ambitionierten Freizeitmarathonläufer. Sportmediziner Patrick Diehl begrüßt deshalb die Studie seiner Saarbrücker Kollegen, weil Ausdauersport in Maßen sogar sehr gesund ist und gerade auch für das Herz.
Wir wissen in der Gesundheitsprävention, dass Ausdauersport, der gesundheitsorientiert betrieben wird, eigentlich das Beste ist, was man für seine Herzgesundheit tun kann.
Soweit Daniela Remus. Gemeinhin haben Fußball und Mathematik mehr miteinander zu tun, als es zunächst den Anschein hat. So basiert die FIFA-Weltrangliste auf einer simplen Multiplikationsformel. Wettanbieter berechnen auf Grundlage statistischer Modelle von Gewinnwahrscheinlichkeiten und Gewinnquoten. Und auch an den Lehrstühlen für Mathematik befassen sich Hochschullehrer mit den Fragen, die Sport und Mathematik zusammenführen. Also gibt es Modelle, die den Ausgang der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich berechnen. Ob da Deutschland vorn liegen könnte, wollte Lutz Reit herausfinden.
Ich wurde ja plötzlich eben zu Mathe-Leistungen verdonnert, obwohl ich das nie in meinem Leben hatte. Kann man sich auch mal schon mal vertun. Jetzt noch 8 Minuten zu spielen in der Verlängerung, danach gäbe es dann Elfmeterschießen. Und jetzt kommen sie nochmal, die Deutschen, über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein, die Möglichkeit für Götze. Tor!
Mario Götzes Tor machte Deutschland vor 2 Jahren zum Fußball-Weltmeister. Und behält Matthias Ludwig recht, dann dürfte Deutschland in 3 Wochen auch Europameister werden. Der Mathematiker von der Universität Frankfurt hat ein Prognosemodell entwickelt, das den heimischen Fußballfreunden Mut machen dürfte.
Da ist es so, dass also Deutschland mit 15,1% knapp vor Spanien mit 14,7% liegt. Gefolgt erstaunlicherweise von England und von Belgien. Erst danach kommt Frankreich.
Das Modell basiert auf den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Matthias Ludwig bezieht dabei 3 Faktoren ein. Zum einen die historischen Ergebnisse der jeweiligen Mannschaften in Spielen gegeneinander. Dann der aufsummierte Transferwert in Millionen Euro von allen 23 Kaderspielern der jeweiligen EM-Teilnehmer. Und zuletzt auch die erzielten Punkte in der aktuellen Weltrangliste der FIFA, mit Belgien als gegenwärtig bestem europäischem Team, knapp gefolgt von Deutschland und Spanien. Auf Grundlage dieser 3 Säulen spielte das Modell sämtliche Partien des Turnieres durch.
Und das simulieren wir mehrere tausend Mal und durch das Gesetz der großen Zahlen wird sich dann die relative Häufigkeit für den Turniergewinn einer Mannschaft um den Prognosewert stabilisieren. Also wir spielen immer wieder die EM durch mit diesen Werten, die wir ermittelt haben, bis zu 100.000 Mal und haben dann so relativ gut einen Prognosewert ermittelt.
Dieser Prognosewert sieht Deutschland als wahrscheinlichsten Gewinner, Spanien bliebe nur der 2. Platz. Der Statistiker Achim Zeileis von der Universität Innsbruck dagegen hat einen anderen Favoriten auf der Rechnung.
Frankreich mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 21,5% und dann Deutschland mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von etwas über 20%.
Das Modell von Achim Zeileis basiert auf dem sogenannten Buchmacher-Konsensusmodell. Die Gewinnquoten von insgesamt 19 Online-Wettanbietern liefern dafür die Datengrundlage.
Der Mechanismus ist genau der, dass Wettquoten und Wahrscheinlichkeiten Hand in Hand gehen. Und man kann jetzt natürlich nicht sicher sagen, dass genau das eine oder genau das andere Team Sieger wird. Aber wir können diese Unsicherheit in Wahrscheinlichkeiten einfangen und können also so zurückrechnen, dass es am wahrscheinlichsten ist, in der Meinung der Buchmacher, dass Frankreich Europameister wird. Und wir können das auch beziffern. 21,5% ist die Wahrscheinlichkeit.
Beide Modelle gehen davon aus, dass Deutschland und Frankreich nicht das Endspiel bestreiten, sondern bereits im Halbfinale aufeinandertreffen, mit jeweils unterschiedlichem Ausgang.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Frankreich Halbfinalgegner von Deutschland sein. Und die Prognosen von Fußballmathe.de sind ein Unentschieden nach der Verlängerung und Deutschland wird dann das Elfmeterschießen gewinnen.
Wenn Deutschland und Frankreich aufeinandertreffen, ist unsere Erwartung, das Spiel ist fast wie ein Münzwurf. 50,5% für Frankreich und 49,5% für Deutschland. Also enger geht's kaum.
Der Sieger treffe dann im Finale auf Spanien und würde das Endspiel auch knapp gewinnen. Darin sind sich die Modelle einig. Bei den Buchmachern, auf die sich das Innsbrucker Modell stützt, haben die Franzosen durch den Heimvorteil die Nase vorn. Im Frankfurter Modell dagegen nicht, räumt Matthias Ludwig ein.
Den Heimvorteil haben wir in unserer Prognose nicht gewichtet. Das kann man natürlich machen, denn die Franzosen haben ja bei den letzten beiden Turnieren auf heimischem Boden gewonnen. Aber wir können auch gerne an das Halbfinale vor 2 Jahren in Brasilien denken, wo Deutschland gegen Brasilien gespielt hat.
Und wir sind noch erst in der 29. Minute. Khedira. Özil. Wieder Khedira. Wahnsinn. Wahnsinn. Was geht denn hier ab? 5:0.
Die historische Schmach von Gastgeber Brasilien vor 2 Jahren machte auch den Mathematikern damals einen Strich durch die Rechnung. Denn für beide Forschergruppen war Brasilien der Top-Favorit auf den WM-Titel. Doch immerhin, bei den Halbfinalisten fehlte vor 2 Jahren im Widerspruch zur Prognose der Mathematiker nur Titelverteidiger und Finalkandidat Spanien.
Wir haben mit unserem Modell von 4 Halbfinalgegnern 3 Halbfinalgegner korrekt vorhergesagt. Der Fremdgänger war Niederlande. Die waren ja erstaunlich gut. Also die haben ja damals Spanien, glaube ich, 5:2 ausgeschalten Und die sind ja dann auch heimgeschickt worden nach der Vorrunde. Ja, Niederlande, denke ich, ist so eine Mannschaft, die ist irgendwie nicht berechenbar. Sonst wären sie ja jetzt wieder dabei.
Die Niederländer als Schreck der Mathematiker haben sich gar nicht erst qualifiziert. Wahrscheinlichkeitsrechnung kann halt nur gewisse Wahrscheinlichkeiten abbilden. Mit ihren Prognosen können Statistiker auch daneben liegen. Hauptsache ist und bleibt, das eigene Team möge gewinnen.
Bitte Schluss, mach doch Schluss. Aber es ist immer noch nicht Schluss. Nächster Zweikampf, wieder am Boden. Noch einmal, Verletzungsunterbrechung, es ist Schweinsteiger.
Wieder Schweinsteiger.
Und jetzt ist Schluss. Deutschland ist Weltmeister.
Deutschland wird auch Europameister. Zu 50% ist das sicher, Lutz Reit informierte. Professor Diethelm Blecking lehrt am Institut für Sport und Sportwissenschaft der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Er ist Autor zahlreicher Bücher etwa zur Fußballgeschichte und der Rolle des Sports bei der interkulturellen Verständigung. Ich habe ihn zunächst gefragt, warum der Fußball in Deutschland so große Fortschritte bis zum Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in Rio machen konnte.
Wir wissen aus dem griechischen Drama, dass vor der Lösung der ganzen Konflikte, dass da die Krise kommt. Und die Krise des deutschen Fußballs entfaltete sich zwischen 1998 und 2002, also zwischen zwei Weltmeisterschaften. 1998 hat Deutschland eine unsägliche Rolle gespielt. Bei der Europameisterschaft zwei Jahre später auch, und bei der Weltmeisterschaft hat man ja in Asien 2002 immerhin noch einen zweiten Platz belegt, aber schon auf dem dritten Platz tauchte die Türkei auf mit sehr guten Spielern, die in Deutschland Fußball spielen gelernt hatten. Und das alles hat zu einem Umdenken geführt. Hat sich auch der ganz unbekannte Trainer Ottmar Hitzfeld eingemischt, der damals gesagt hat, wir verzichten ohne Not auf ein gewaltiges Potenzial, und zwar auf das Potenzial der Jugendlichen aus der Migrationsgeschichte Deutschlands, und er meinte aber konkret die mit der türkischen Migrationsbiografie. Aus all diesen Geschichten hat der Deutsche Fußballbund eine Menge gelernt und hat ein gewaltiges Talentsichtungsprogramm aufgelegt, und was ich wirklich auch dann mit großer Sympathie gesehen habe, gleichzeitig auch ein großes Programm aufgelegt, um Coaches, Trainer also und Schiedsrichter und andere Verbandsfunktionäre kulturell sensibler zu machen für die kulturellen Probleme, die sich bei Begegnungen von Menschen aus verschiedenen Biografien, aus verschiedenen ethnischen Biografien stellen. Und der Erfolg war dann auch mit einem Trainer versehen, der in der Globalisierung sich umgetan hatte, in der Fußballglobalisierung und im Fußballkosmopolitismus, nämlich mit dem Bäckerlehrling Jürgen Klinsmann, der inzwischen ein weltläufiger kosmopolitischer Mann ist. Und das ganze Paket im Grunde hat zu einer Modernisierung des deutschen Fußballs geführt, die dann auch auf den Platz gegriffen hat. Wir treten mit einer Mannschaft auf, die ganz stark durch migrantische Spieler geprägt ist. Ethnisch gemischte Teams funktionieren besser, und das können Sie bei der Nationalmannschaft jetzt sehen.
Zugleich wurde ja auch der Fußballsport ein wichtiger Bindungsfaktor zwischen Sport und Politik. Wie kam es dazu?
Ich beobachte das eigentlich mit zwei Herzen an der Brust. Einmal finde ich gut, dass der Sport inzwischen, gerade der Fußballsport, auch eine so große gesellschaftliche Anerkennung erfährt. Wir können aber auch von einem Prozess der Gentrifizierung sprechen. Das heißt, in den VIP-Lounges sitzen inzwischen die besser verdienenden, schlürfen Ehren hoffentlich nicht warmen Champagner. Und natürlich hat die Politik den Fußball entdeckt als Projektionsfeld, als Feld, um eine Verbindung zwischen dem Demos, zwischen dem Volk und der eigenen Funktion herzustellen. Aber der Fußball muss aufpassen, dass er dort nicht in eine Zuliefererrolle gebracht wird.
Kommen wir zur aktuellen Europameisterschaft in Frankreich. Nach den Krawallen in Marseille gibt es wie üblich vielerlei Schuldzuweisungen. Zeigt sich hier eine dunkle Seite?
Fußball ist sehr ambivalent. Wir haben ein Kampfspiel, das binär kodiert ist, wie man so schön sagt, also nach Sieg oder Niederlage. Wir haben ein Spiel zwischen einer Mannschaft A und einer Mannschaft B und das können Sie natürlich wunderbar politisch oder ethnisch oder nationalistisch aufladen. Und dann gibt es ja inzwischen eine Abkopplung einer ganzen Reihe von Fans vom wirklichen Spiel und die das Spiel nur benutzen, um sich also tribalistische, stammesähnliche Kämpfe zu liefern. Das heißt, das ist russische Außenpolitik. Was wir hier erleben, ist die dunkle Seite des Fußballs. Und dann kann man da natürlich auch Auseinandersetzungen inszenieren. Und da sind zurzeit russische, deutsche und aber auch englische Fans zugange.
Viele Flüchtlinge kommen seit 2 Jahren hierher nach Deutschland. Deren Integration ist unter anderem auch wegen des notwendigen Zweitspracherwerbs ein langatmiger Prozess. Kann der Fußball hier helfen?
Sie haben ja schon richtig bemerkt, dass also die in Anführungsstrichen normale Integration und das normale Karriere machen, dass das ein langwieriger Prozess ist, der teilweise über Generationen auch geht. Und der Sport und der Fußball stellt hier Aufstiegskanäle zur Verfügung, die sehr viel schneller funktionieren. Der Fußball bietet ja die größte Kontaktfläche zwischen sogenannten Einheimischen und sogenannten Migranten. Der Fußball ist angewiesen darauf, dass junge Migranten sich dort einfinden, Fußball spielen. Und der Fußball hat ein wunderbares Integrationskonzept. Ich benutze den Begriff ungern. Der Fußball spricht nämlich selber von Vielfalt. Also der hat ein Diversity-Konzept, also ein Konzept der Akzeptanz und der Förderung von Vielfalt. Und das Ganze müsste eigentlich eine wunderbare Voraussetzung sein, um einen gedeihlichen Prozess zu inszenieren.
Die Fußball-Bundesliga ist durch ihre milliardenschwere mediale Vermarktung zu einem großen Geschäft geworden. Doch nur wenigen Talenten gelingt es. Wir haben ein Beispiel eben gehört, was positiv ist, aus einer sozial eher schwachen Familie zum Superstar, zum teuren Superstar aufzusteigen. Trotzdem herrscht ja bei uns in Deutschland eine offenbar grenzenlose Faszination, wenn über 25 Millionen Menschen allein das erste Spiel des deutschen Teams bei der EM verfolgen. Woher kommt diese Faszination?
Bei der ganz normalen, in Anführungsstrichen, Migration unter Schichten, Migrantengesellschaften. Wenn Sie sich da mal angucken, dass wir in Deutschland etwa 20% Menschen, knapp 20% Menschen mit Migrationsbiografie haben, aber knapp 40% Menschen mit Migrationsbiografie in unserer Elitemannschaft, also in der A-Nationalmannschaft, dann habe ich ja einige Gründe, Ihnen an dieser Stelle zu widersprechen. Ich würde Ihnen da folgen, dass als Hochschullehrer sehe ich das ja im Grunde jeden Tag, dass inzwischen in unserem Bildungssystem, wo die Hochschule immer noch ein ganz wichtiger Ort für Talentschmiede, ein ganz wichtiger Ort der Integration in Eliteberufe, in höhere Berufe ist, dass da aus sozial eher schwachen Familien kaum noch welche ankommen. Das sind wieder die Söhne und Töchter der Ärzte, der Prokuristen. Der Sport stellt immer noch der Fußballsport besonders, stellt immer noch einen ganz wichtigen Aufstiegskanal dar und er stellt eben auch eine Begegnungsfläche dar. Und von daher die Faszination kommt natürlich aus der Spannung und aus dem, was man dort sieht. Und die Faszination ist häufig natürlich auch durch braven Patriotismus, wenn es schlecht geht, durch aggressiven Nationalismus mit aufgeladen.
Soweit der Sportsoziologe Professor Dieter Blecking. Damit endet unser Schwerpunkt. Die Musik in der Sendung kommt heute von Lura. Die CD mit dem Titel Heranka erschien bei Lusafrika.
Setanhas mantém aqui pai, com o menino de mandado. Pa mogueto que tem, pa longa mo pa flamante. Tudo que se tem, ba se ordem, de desordem de menino. Ma hoje que tem, só tarassaro a comprar.
Mediziner aus aller Welt trafen sich in Hamburg zum 5. internationalen Symposium des Deutschen Zentrums für Lungenforschung. Es steht unter dem Motto Networks in Lung Research und wird vom Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und dem Exzellenzcluster Inflammation at Interfaces unterstützt. Ziel ist es, Lungenkrankheiten interdisziplinär besser erkennen und behandeln zu können. Auch die Auswirkungen von Nanopartikeln aus Verbrennungsprozessen moderner Flugzeugtriebwerke und nicht ganz so sauberen Pkw-Dieselkatalysatoren sind eine Herausforderung. Ursula Storost hat die Fachtagung besucht.
Lastwagen, Flugzeuge, Pkw, der Verkehr rollt. Abgase in unserer Atemluft sind der Preis für diese Mobilität. Macht uns das krank? Immerhin, sagt Professor Klaus Rabe, Direktor des Deutschen Zentrums für Lungenforschung, gibt es inzwischen weltweit etwa 400 Millionen Menschen, die Asthma haben.
Die Mortalität, also die Übersterblichkeit am Asthma, hat eindeutig abgenommen. Auch durch bessere Diagnostik, auch durch bessere Medikamente. Aber das Neuauftreten von milden Asthmaformen bei unseren Kindern und Jugendlichen, da gibt es eigentlich eher den Hinweis, dass es in vielen Ländern dieser Welt nach wie vor steigt.
Seit einigen Jahren versuchen Wissenschaftler, Lungenerkrankungen interdisziplinär zu betrachten. Die gehen oft einher mit Infektionen, Entzündungen und vor allem mit Herz-Kreislauf-Problemen.
Auf der einen Seite haben wir den gleichen Risikofaktor. Rauchen ist weder gut fürs Herz noch gut für die Lunge. Aber es gibt natürlich auch die Überlegung, gibt es spezifische Prozesse in der Lunge, die eine Herzerkrankung nach sich ziehen oder umgekehrt?
Ob die ins Gerede gekommenen Dieselabgase Lungenerkrankungen wie Asthma und Allergien verursachen, ist bislang ungeklärt. Professor Holger Schulz, Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum in München, verweist auf eine Langzeitstudie, die nach der deutschen Wiedervereinigung durchgeführt wurde. Damals war die Luftverschmutzung in Ostdeutschland sehr viel größer als im Westen. Es gab dort aber weniger Asthmatiker und Allergiker. 12 Jahre später war die Luft im Osten deutlich sauberer.
Aber auf der anderen Seite, dass Asthma und die Allergien zugenommen haben, sich also an den in Westdeutschland vorliegenden Standard angepasst haben.
Eine Erklärung dafür haben die Wissenschaftler nicht. Die früheren Dieselabgase, so Holger Schulz, begünstigten nachweislich Asthmaerkrankungen. Aber seit inzwischen mehr als 15 Jahren gibt es eine neue Dieselmixtur.
Die alten Diesel, das waren die sogenannten Rußschleudern. Da hat die EU und auch die Bundesregierung ja Auflagen gemacht, dass die Masse an ausgestoßenen Partikeln reduziert wird. Das ist geschehen, aber das haben wir uns erkauft auf Kosten dieser sogenannten ultrafeinen Nanopartikel.
Statt Ruß nun winzige Nanopartikel. Deren Masse ist heute zwar weitaus geringer als der frühere Rußausstoß, aber die gleiche Masse von Nanopartikeln hat möglicherweise weitaus mehr Schadstoffe.
Das können Sie sich so vorstellen, wenn Sie eine Bowlingkugel haben, die Masse nehmen, hat die eine bestimmte Oberfläche. Wenn Sie die gleiche Masse in Tischtennisbällen haben, haben Sie eine sehr viel größere Oberfläche. Und diese Oberfläche ist das, was quasi mit unserem Atemorgan, also der Lunge, reagiert, wenn die Teilchen in die Lunge inhaliert werden.
Wenn wir diese Nanopartikel inhalieren, dringen sie in die Zellen ein, in die Lunge, die Blutbahn und von dort in den gesamten Organismus, inklusive Gehirn. Eine neue Herausforderung für den menschlichen Organismus, sagt Holger Schulz und verweist auf die Evolution.
Wir waren früher mit Waldbrand und mit unseren Feuerstellen exponiert. Da hatten wir diese groben Partikel, die wurden in die Lunge inhaliert. Da haben wir die Abwehrmechanismen entwickelt. Es wurden auch Nanopartikel inhaliert. Das sind Viren zum Beispiel. Aber was wir evolutionsbiologisch nicht bekommen haben, sind die industrialisierten, die modernen Nanopartikel, die wir heute herstellen.
Nanopartikel sind auch im Flugbenzin Kerosin enthalten und der Flugverkehr nimmt ständig zu. Bislang gibt es aber keine Anhaltspunkte dafür, dass Menschen durch den Nanoausstoß von Flugzeugen geschädigt werden.
Man würde ja erwarten, dass dann in der Nähe von Flughäfen, dass dort vermehrt Lungenkrebs, mehr Allergien und sowas entstehen. Und das können die Studien nicht bestätigen.
Was man epidemiologisch klar nachweisen kann, sind die verheerenden Lungenschäden infolge von Zigarettenrauch. Da ist es fast logisch, dass der Lungenkrebs bei Männern seit 1995 kontinuierlich abnimmt, während er bei Frauen zunimmt. Das korreliert mit dem Rauchverhalten, sagt Holger Schulz.
Und da kann man ganz grob sagen, dass etwa 2-4% der Fälle an Lungenkrebs potenziell auf die alten Dieselrußpartikel zurückzuführen waren. Etwa 90% war auf Zigarettenrauch und dann bleiben noch andere kanzerogene Stoffe übrig wie Asbest.
Inzwischen weiß man, so der Biologe Professor Heinz Fehrenbach, Leiter der Forschungsgruppe Asthma und Allergie am Forschungszentrum Borstel, Lungenkrankheiten entstehen nicht nur durch direkten Kontakt mit Schadstoffen. Sie können auch über Generationen hinweg übertragen werden.
Wenn Ihre Großeltern viel geraucht haben, könnten sozusagen deren Enkel dann ein höheres Risiko haben, eben an Lungenerkrankungen wie zum Beispiel Asthma bronchiale zu erkranken.
Bei solchen Erkrankungen, sagt der Epidemiologe Holger Schulz, sind eben nicht nur Politik und Industrie schuld. Jeder trägt Verantwortung und jeder kann wählen, ob er raucht oder welches Auto er kauft.
Ich brauche kein 400 PS Auto, ich komme auch mit 150 PS wunderbar voran. Und das äußert sich dann definitiv in einem Rückgang der Luftschadstoffbelastung in den Städten und in unserem Land.
Soweit Ursula Storost. Dass die Elbmündung mit ihren Untiefen und Sandbänken ein gefährliches Fahrwasser ist, wissen nicht nur Seeleute ganz genau. Auch für die Erforschung des alten Ägyptens ist sie von großer Bedeutung, weil dort vor rund 200 Jahren ein Schiff unterging, das jede Menge Kunstschätze aus dem Pharaonenreich geladen hatte. Zu einer Zeit also, als noch wenig über die frühe Hochkultur am Nil bekannt war. Statt neues Wissen zu liefern, versanken die kostbaren Objekte während eines Orkans im Wasser. Viele von ihnen liegen dort vermutlich noch heute. Seit Jahrzehnten wird deshalb in der Elbmündung nach der Gottfried, so der Name des Frachtenseglers, erfolglos gesucht. Nun soll es einen neuen Versuch geben, ein Stück altes Ägypten aus der Elbe zu fischen. Thomas Sambol hat über das Wrack der Gottfried in der Elbmündung recherchiert. Die Schätze aus Ägypten unter Deck hatten lange als verschollen gegolten.
Es war ein Orkan, wie man ihn in der deutschen Bucht schon lange nicht mehr erlebt hatte. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Stundenkilometern fegte er im März 1822 aus West-Nordwest über die Nordsee und brachte viele Schiffe in Seenot. In der Elbmündung erwischte es auch die Gottfried, so Dr. Stefanie Kloß vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein.
Das war ein tagelanger Orkan. Zahlreiche Schiffe sind an diesen Tagen vor der Elbmündung gestrandet und verunglückt. Und die Gottfried ist auch auf Grund gelaufen, ist wahrscheinlich auseinandergebrochen und Teile der Ladung liegen wahrscheinlich noch bei dem Wrack.
Und diese Ladung hatte es in sich. Auf dem Schiff befanden sich kistenweise altägyptische Kunstschätze, die der preußische Offizier Heinrich Menu von Minutoli auf einer mehrjährigen Expedition am Nil zusammengetragen hatte. Eigentlich hatte er sie an Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Verkaufen wollen für den Aufbau eines ägyptischen Museums. Der kleinere Teil seiner Sammlung nahm den Seeweg von Alexandria nach Triest und danach den Landweg und kam auch tatsächlich in Berlin an. Das Gros jedoch ging mit der Gottfried unter. Ein Riesenverlust für die Wissenschaft, meint der Ägyptologe Dr. Christian Löben vom Museum August Kästner in Hannover.
Die Besonderheit war die, dass es sich nicht nur um so kleine Stücke handelt, die man mal so mitnimmt, was übrigens damals ganz gang und gäbe war, sondern er hat auch eben wirklich riesige Objekte mitgebracht. Also große Steinsarkophage, Obelisken, kleine Pyramiden, das sind ungefähr so bis zum Meter große Pyramiden, die auf Gräbern standen. Und diese Objekte sind halt deswegen so spannend, weil sie eben weit über das Normale, was zu der Zeit aus Ägypten kommend hinausgegangen sind. Wäre die Ladung in Berlin angekommen, dann wäre also Berlin schon sehr früh eines der ganz großen ägyptischen Museen gewesen. Also vergleichbar mit London, dem British Museum, mit dem Louvre in Paris und mit dem großen ägyptischen Museum in Italien, in Turin.
Teile der Ladung wurden später in der Nähe von Cuxhaven an Land geschwemmt. Schön bemalte Holzsäge mit Mumien zum Beispiel. Die Mumien sind jedoch verschollen und auch von den Särgen fehlt jede Spur, so Christian Löben.
Die wurden in Hamburg versteigert, weil, ja, man muss fast sagen, ärgerlicherweise Minutoli eben seine Sammlung versichert hatte. Und das war dann natürlich mit dem Verlust ein Versicherungsfall und Minutoli wurde ausgezahlt. Das heißt, dass er, nachdem eben Sachen gefunden wurden, überhaupt keinen Anspruch mehr darauf anmelden konnte, sehr zu seinem eigenen Ärger. Und aus dem Grund wurden die Särge versteigert in Hamburg, aber leider weiß man auch nicht, wohin.
Und weil der Freiherr es auch nicht so ganz genau nahm mit der Beschreibung seiner Antiquitäten, ist es für Wissenschaftler heute äußerst schwierig, mögliche Fundstücke in Museen eindeutig der Sammlung Minutoli zuzuordnen. Vielleicht lagern solche Stücke von der Gottfried zum Beispiel auch im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Wirklich sicher könnten sich die Forscher dagegen sein, wenn sie das Wrack und die auf dem Meeresboden verstreuten Reste der Ladung finden. Den großen Steinsarkophag zum Beispiel, der an Bord gewesen sein soll.
Ist natürlich sensationell, weil sowas gibt es nicht außerhalb von Ägypten wie Sand am Meer, nicht? Das auf jeden Fall. Von Obelisken ist die Rede. Also alles Steinobjekte, die dann natürlich, egal was es ist, einfach super spannend werden und sicher von großer Bedeutung für deutsche öffentliche Sammlungen.
Trotzdem ist die Suche danach bislang Privatsache. Dr. Joachim Karich, der ehemalige stellvertretende Leiter des Ägyptischen Museums in Berlin, und Rainer Leive, Hydrologe und Wasserbauer aus Niedersachsen, haben das Aufspüren der Gottfried und ihrer Ladung zu ihrem Lebenswerk gemacht. Jahrzehntelange, umfangreichste Recherchen haben dazu geführt, dass beide jetzt einen neuen Versuch starten wollen, das Wrack zu finden. Dafür brauchen sie aber eine Genehmigung. Und weil das Verfahren dafür noch läuft, wollen sie jetzt noch nicht über ihre Suche reden. Archäologin Stefanie Kloß weiß jedoch, was das Projekt so schwierig macht.
Das sind flache Sande, die sich auch ständig durch Ebbe und Flut verlagern. Da verändert sich viel und da sind zahlreiche Schiffe untergegangen und da werden zahlreiche Wracks in den Sanden liegen. Und das Segelschiff, das Holzsegelschiff, unterscheidet sich ja vom Prinzip nicht von anderen Schiffen seiner Zeit, sondern lediglich die Ladung kann es identifizieren als das gesuchte Schiff.
Und die könnte mittlerweile unter meterdicken Sandschichten liegen. Deshalb sind Spezialgeräte nötig, um die Ladung zu orten. Ein sogenanntes Sedimentecholot zum Beispiel, das quasi tief in den Meeresboden hineingucken kann. Frühere Messfahrten hatten zumindest eine heiße Spur ergeben und die soll nun weiterverfolgt werden. Der Hannoveraner Ägyptologe Christian Löben drückt wie viele seiner Kollegen die Daumen, dass die Suche nun endlich erfolgreich ist.
Also für die deutsche Ägyptologie wäre das natürlich wirklich ein absolutes Highlight, diese Ladung wiederzufinden, weil sie eben sammlungsgeschichtlich so bedeutend sind. Wir wissen, wer hat sie aus Ägypten wohin gebracht. Das heißt also, die Geschichte, die jüngere Geschichte der Monumente ist von größtem Interesse und das sind Objekte, die wir bis dato nicht weiter genauer kennen. Die waren sicher genauso wie vieles aus Ägypten beschriftet. Also wir können die Inschriften lesen. Wir werden also auf jeden Fall auch mehr Informationen herausbekommen über das alte Ägypten. Also sie werden ihr Puzzlesteinchen in der Erforschung des alten Ägyptens sein.
Christian Löben hofft jedenfalls, dass diese Puzzlestücke nicht alle in Berlin landen, wo sie ja ursprünglich einmal hin sollten, sondern auch in Niedersachsen mit seinen beiden bedeutenden ägyptischen Sammlungen in Hannover und Hildesheim.
Denn Berlin hat in letzter Zeit leider nicht so wahnsinniges Interesse für die Unternehmung und das Wiederfinden der Objekte gezeigt, so dass man vielleicht überlegen kann, ich meine, am Ende haben die auch unheimlich viel und sie haben auch genug, so dass man überlegen kann, vielleicht eine kleinere Sammlung damit zu bereichern, aber dafür müssen die Sachen erstmal gefunden werden.
Der große Steinsarkophag zum Beispiel, von dem, Ironie der Geschichte, manche Experten vermuten, dass er im Sturm verrutschte, ein Leck in die Bordwand der Gottfried schlug und so die Katastrophe mitverursachte, die die Erforschung des ägyptischen Pharaonenreichs in Deutschland um viele Jahre verzögert hat.
Das war ein Beitrag von Thomas Sambol.
Thank you. strada, ti guía dan corazón pancada, la guasca en pingu pingu, canto un sai na cruz de pico, core hoje un moja somada.
Notizen aus der Wissenschaft.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der LIGO-Virgo-Collaboration haben ein weiteres Gravitationswellensignal beobachtet, das nach der Kollision zweier schwarzer Löcher vor rund 1,4 Milliarden Jahren entstand. Die geheimnisvollen Wellen wurden mit Hilfe zweier 4 Kilometer großer Detektoren in Livingston und Hanford in den USA beobachtet. Die schwarzen Löcher hatten eine Masse von 8 bzw. 14 Sonnenmassen und bildeten ein neues schwarzes Loch mit insgesamt 21 Sonnenmassen. Eine Sonnenmasse entspricht 1,99 Quadrilliarden Tonnen. In schwarzen Löchern wirkt eine derart starke Schwerkraft, dass nicht einmal Lichtstrahlen entweichen können. Die Universität Hamburg ist mit der Arbeitsgruppe von Professor Roman Schnabel vom Institut für Laserphysik und dem Zentrum für optische Quantentechnologie an dem Forschungsvorhaben beteiligt. Moderne Kunststoffe können umweltfreundlich sein und zugleich sehr hohen technologischen Anforderungen gerecht werden. Das hat erstmals ein Forschungsteam an der Universität Bayreuth herausgefunden. Dazu wurde Orangenschalen zunächst der Naturstoff Limonen entzogen. Nach dessen Oxidierung wurde er mit Kohlendioxid verbunden. Dies ergab einen biobasierten Kunststoff, aus dem sich ohne hohe Kosten umweltfreundliche Funktionsmaterialien herstellen lassen. Der Name dieses grünen Alleskönners ist PLIMC. Er ermöglicht es, allein auf der Basis nachwachsender Rohstoffe ein breites Spektrum leistungsstarker Kunststoffe herzustellen. Die Ergebnisse erschienen im Wissenschaftsmagazin Nature Communications. Hochspezialisierte Bakterien kommen im Ozean auch außerhalb ihres bisher bekannten Lebensraums vor. Das haben Mikrobiologen vom Biozentrum Klein-Flottbeck und vom Zentrum für Bioinformatik der Universität Hamburg durch die Untersuchung von mehr als 62 Millionen Gensequenzen nachgewiesen. Bakterien kommen dort auch vor, obwohl sie an die dortigen Umweltbedingungen nicht angepasst sind. Die Forschung über diese Mikroorganismen ist für die Fragestellung relevant, auf welchem Wege die Besiedlung von im Ozean geografisch isolierten Bereichen möglich ist. Die Ergebnisse wurden in der aktuellen Ausgabe von Nature Microbiology veröffentlicht. Immer mehr Menschen in Europa sind übergewichtig. Bisher ging man davon aus, dass das dafür mitverantwortliche braune Fettgewebe nur in Kindern aktiv ist und in Erwachsenen eine untergeordnete Rolle spielt. In den vergangenen Jahren belegen jedoch verschiedene Studien, dass braunes Fettgewebe auch im Erwachsenen aktiviert werden kann. Leipziger Forscher identifizierten jetzt erstmalig im Menschen das Enzym PDE10A im braunen Fettgewebe und in einem Teil des Großhirns, dem sogenannten Striatum. Die zielgerichtete Ausschaltung dieses Enzyms durch ein für den Menschen gut verträgliches Substrat namens MP10 führt zu einer deutlichen Gewichtsabnahme und Verbesserung der Insulinresistenz. Die Studie erscheint im Fachjournal Embo Molecular Medicine.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Was kann man tun, wenn Antibiotika nicht mehr helfen? Mikrobiologen vom Leibniz-Institut der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen suchen jetzt in Kläranlagen, Abwasserbecken und Tümpeln nach Alternativen. Dort tummeln sich überall sogenannte Bakteriophagen, also Bakterienfresser. In diesem Fall Viren, die im Kampf gegen die verschiedenen Bakterien eingesetzt werden könnten. Zum Beispiel auch gegen gefährliche, multiresistente Krankenhauskeime, sogenannte MRSA. Wissenschaftler suchen immer neue Phagenarten und prüfen im Labor deren Wirksamkeit. Carmen Wojcik hat sie dabei begleitet.
Grünes Wasser, Algen und, ja hier, was ist das, so ein bisschen Entendreck. Der kleine Tümpel auf dem Gelände direkt vor dem Institutsgebäude der Deutschen Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen in Braunschweig lädt ja nicht gerade zum Baden ein. Dennoch könnte auch er voller Wirkstoffe für Medikamente sein. Davon ist die Mikrobiologin Christine Rode jedenfalls überzeugt. Sie bückt sich jetzt von einem Holzsteg aus zur Wasseroberfläche hinunter und nimmt mit einem Messbecher eine Wasserprobe.
Ich suche nach neuen Bakteriophagen gegen verschiedene krankheitserregende Bakterien. Phagen, biologisch gesehen Viren, aber ganz spezifisch nur gegen Bakterien. Und diese spezifische Das macht sie so attraktiv als tatsächlich neues Medikament, als alternative Option zu Antibiotika, wenn Antibiotika nicht mehr helfen.
Könnten Phagen also tatsächlich ein neues Supermittel sein? Und wird die Biologin heute auch in diesem Tümpel hier welche finden? Also ich bin schon ganz gespannt. Christine Rode hat jetzt jedenfalls erstmal 1 Liter Wasser abgeschöpft. Es ist wirklich richtig grün und dreckig. Also ich kann mir das ehrlich gesagt noch gar nicht richtig vorstellen, dass in dieser Brühe etwas drin sein soll, das gegen gefährliche, multiresistente Bakterien, sogenannte MRSA, helfen könnte.
Ja, das kann man sich auch schwer vorstellen, aber unsere Welt ist voller Phagen und besonders da, wo feuchtes Milieu ist, aber Gewässer eben, Kläranlagen sind besonders reichhaltig, weil es da von Bakterien nur so wimmelt. Und genau gegen krankheitserregende Bakterien, die es natürlich in Kläranlagen gibt, suchen wir Phagen. Also es ist sehr attraktiv, Phagen zu finden. Und zwar nicht nur einen Phagen, sondern wirklich am besten ein Arsenal von Phagen gegen MRSA. Aber nicht nur gegen MRSA, sondern überhaupt gegen Staphylococcus aureus. Denn MRSA sind ja Staphylokokken.
So, Christine Rode nimmt die Wasserprobe jetzt für die Analyse mit ins Labor. Und das ist auch nur ein paar Schritte vom Teich entfernt. Dort will sie nun herausfinden, ob wir im Wasser tatsächlich Phagen gefunden haben. So, hier ist es auch schon, das Gebäude. Gehen wir jetzt einmal durch eine Glastür durch. So. Und natürlich im Labor muss man sich einen Kittel anziehen.
Genau, ich ziehe mir erstmal Schutzhandschuhe an, weil das Arbeiten mit multiresistenten Bakterien ja recht gefährlich ist. Und jetzt geht's los. Jetzt haben wir die Wasserprobe und wollen ja Phagen gegen MRSA-Stämme finden. Das heißt, wir müssen die Wasserprobe filtrieren und dann bringen wir Bakterien und Wasserprobe zusammen, damit die Phagen und die Bakterien sich finden, falls die passenden Phagen da drin sind.
Das Wasser aus dem Teich läuft jetzt durch den Filter. Wo sind denn jetzt die MRSA-Keime?
Ja, wir haben den Bakterienstamm vorkultiviert, damit er sozusagen jung und frisch ist. Denn so haben das die Phagen am allerliebsten. Die junge Kultur ist hier auf dieser Agarplatte.
Genau, das ist so ein kleines Plastikdöschen.
Da sind die Bakterien in dichter Schicht gewachsen.
Das ist so ein gelblicher, leicht durchsichtiger Belag. So ein bisschen so, als hätte man die Dusche schon länger nicht sauber gemacht.
Genau, so kann man sich das vorstellen.
Okay, also das Wasser ist jetzt durch den Filter gelaufen und es sieht jetzt doch wirklich ziemlich klar aus.
Wir nehmen zu der gewachsenen Bakterienkultur eine ganze Menge von diesem Probenwasser. Das sauge ich jetzt mit der Pipette auf. Und wir tun jetzt das Probenwasser in der Hoffnung, dass Phagen drin sind, zu der Bakterienkultur und lassen das über Nacht inkubieren.
Jetzt kann man nicht sofort eine Reaktion erwarten. Wie wissen wir denn jetzt, dass in dem Teichwasser wirklich was drin ist?
Wir haben gestern schon mal einen Versuch gemacht und haben tatsächlich neue Phagen gefunden. Wir sehen hier ganz klare Bereiche.
Genau, man sieht also tatsächlich so richtig diese Streichbewegung, wo sie mit der Pipette das Wasser draufgestrichen haben auf diese Bakterienschicht, dieses gelbliche. Und da fehlt jetzt quasi dieses gelbliche. Da kann man richtig durchgucken, also als hätte man es so wegradiert. Das ist der klare Beweis dafür, dass die Phagen die Bakterien abgetötet haben, quasi aufgefressen, vernichtet haben.
Ganz genau. Und die Bakterien sind dann wirklich tot.
Wie lange dauert das, bis wir jetzt wirklich ein Medikament auf dem Markt haben?
Für die Phagenbiologie hier im Labor der DSMZ brauchen wir 3, maximal 4 Wochen für einen guten Phagen. Aber dann geht es weiter mit sehr langen Schritten und wir haben ja noch gar keine Zulassung. Und darauf warten wir natürlich dringend, dass das einfach mal geschieht.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Carmen Wojcek berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Lura. Die CD mit dem Titel Heranka erschien bei Lusafrika. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.